Ihr habt hier vorher schon an der Wand den Wochenspruch gesehen. Bereite dem Herrn den Weg. Im Jesaja kommen dann etliche Verse dazwischen und dann geht's weiter, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Der erste Teil ist genau das, was Johannes der Täufer in der Vorbereitung für Jesus gesagt, gepredigt hat. Und das hat Dirk Christoph vor 2 Wochen uns in extenso nochmal nahegebracht. Die zweite Hälfte, siehe, der Herr kommt, geht bei Jesaja weiter. Und das möchte ich euch noch ein bisschen ausführlicher weiter vorlesen, damit wir die richtigen Perspektiven kriegen. Wenn es also hier heißt, der Herr kommt gewaltig, dann kann man das, ich habe es nur in der griechischen Septuaginta, also der Übersetzung des, ich kann nicht Hebräisch, in der griechischen Übersetzung nachgeguckt, da heißt es so viel wie, der Herr kommt mit Macht, mit Kraft. Also es ist nicht etwas, was uns unterbügelt, sondern etwas, was ja Power hat. Und das wird jetzt hier weiter ausgeführt. Was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Und jetzt kommt ein interessanter Switch. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Was er sich erwarb, das geht vor ihm her. Das ist die Assoziation von antiken Heerführern, die mit ihrem siegreichen Heer nach Hause kamen, ihren Triumphzug richten, und die Kriegsgefangenen, wurden davor hergetrieben. Was mit denen dann hinterher war, das war noch nicht ganz so klar, aber jedenfalls war es sicher kein gutes Zeichen. Das ist nicht die Art, wie Jesus kommt, nicht die Art, wie unser Gott kommt. Aber, dass unser Gott kommt, das ist eine Bewegung, die durch die ganze Bibel geht. Das Bild, was hier gewählt worden ist, diese schöne lange Straße, die assoziiert, weckt bei mir natürlich wunderschöne Assoziationen in die großen Hochflächen in Schweden und in Nordnorwegen. Aber ich habe so gedacht, als ich das Bild geguckt habe, das suggeriert doch, dass wir auf diesem Weg unterwegs sind. Davon steht aber nichts in der Bibel. Da steht, wir sollen den Weg bereiten, damit der Herr kommen kann. Er kommt. Derjenige, der in Bewegung ist, ist Gott. Und das ist er von Anfang an. Vom Beginn der Schöpfung bis zum Ende der Offenbarung, der Vollendung. In der Schöpfungsgeschichte heißt es doch, bei jeder einzelnen Phase, jedem einzelnen Schöpfungstag, und Gott sah an, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Ich habe schon mal gesagt, er hat es nicht nötig, sich auf die Schulter zu klopfen. Das ist nicht die Meinung, sondern er hat eine Perspektive. Er sieht schon im Voraus, er will den Menschen schaffen, den Menschen, mit dem er Gemeinschaft haben will. Und er sagt, das, was er geschaffen hat, ist gut für den Menschen, damit das alles funktionieren kann. Also da ist schon Gott in der Bewegung auf den Menschen zu. Dann heißt es in vielen alttestamentlichen Stellen, wie hier auch, siehe, der Herr kommt. Psalm 50 ist das, glaube ich, lese ich euch auch mal vor. Psalm Asaphs. Der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Unser Gott kommt. Diese Hoffnung, die haben die... Danke, danke. Ich hoffe, ich stolper nicht darunter, aber trotzdem vielen Dank, Steve. Unser Gott kommt. Und er kommt nicht als der, der alles unterbügelt und sich durchsetzt. sondern es heißt hier ausdrücklich, er sammelt sich seine Herde und er sorgt für sie im Detail. Die Kleinen, die Lämmer, die nimmt er sich in. Ich habe das mal in der Nordheide beobachtet, wie ein Hirte mit seiner Herde da durch die Heide zog. Und er hatte ein Lamm an Hinterbeinen neben sich hängen. Hammelbeine. Kennt ihr das? Ich musste die Hammelbeine langziehen. Das ist aber die Art und Weise, das kann man gut machen. Also man kann die Tiere, die Lämmer an den Hinterbeinen tragen. Das tut ihnen nicht weh. Auf die Weise werden sie diese Strecke transportiert, ohne dass ihnen irgendwas passieren kann. Der Herr sammelt seine Lämmer und die Mutterschafe führt er. Genau dahin, wo es gut ist für sie. Also, das ist die Perspektive, mit der Gott kommt. Nur, er ist dabei so dezent, dass er sich nicht aufdrängt. Wenn ich mitgehen will, muss nicht. Und das ist die Krux. Wir hätten gar keine Probleme in der Welt, wenn Gott es anders eingerichtet hätte, dass jeder mitgehen muss. Aber dann wären wir keine freien Menschen. Dann wären wir Marionetten. Jetzt Thema Advent. Advent ist ein Wort, und da muss ich euch nun enttäuschen, das kommt in der Bibel nicht vor. Ist ein lateinisches Wort, klar, deswegen kommt es auch weder in der hebräischen noch in der griechischen Bibel vor. Aber auch die Übersetzungen, was also im Lateinischen mit Advent, nämlich Ankunft, bezeichnet wird, das wird mit anderen Worten in der Bibel, in dem griechischen und hebräischen Text genannt, gesagt. Überlegt mal nach. Also ich habe lange überlegt, das Wort Ankunft kommt in unserer Sprache, in unserem Alltag eigentlich nur noch in einem Zusammenhang vor, nämlich mit Fahrplänen. Ich wüsste nicht, dass wir in irgendeinem anderen Zusammenhang das Wort Ankunft nochmal brauchen. Da stehst du also, willst Gäste empfangen, die mit dem Flugzeug kommen, du stehst in der Ankunftshalle im Flughafen, da steht diese große Tafel, Ankunft, Arrival. Und dann stehen da drunter die ganzen Flüge und da stehen dann mehrere Spalten. Da steht dann geplante Ankunft dann und dann. Und dann steht daneben aber delayed, verspätet. Oder es steht vielleicht da, bestenfalls Gepäckband läuft. Man wartet also immer noch darauf. Die Leute sind zwar vielleicht schon durchs Gate raus, aber sie müssen immer noch warten auf ihr Gepäck. Und dann kommen sie schließlich aus der Gepäckausgabe raus durch ein großes Hallo, wenn alle Leute dann immer entdecken, da kommt unser Gast. Ja, und dann ist man ja immer noch nicht zu Hause. Dann muss man erstmal ins Auto steigen und nach Hause fahren oder mit der Bahn oder sonst was. Also, kommen hat viele Phasen. Und dann habe ich mir überlegt, also wie gesagt, Luther hat auch selten Ankunft übersetzt. Ich glaube, es gibt nur, also jedenfalls in der alten Luther-Übersetzung kommt das Wort Ankunft nur einmal vor. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist nämlich die Ankunft von irgendjemand auf irgendeiner Reise. Kommen hat immer was mit einer Richtung zu tun, ist aber immer ein Vorgang. Also wenn es heißt, unser Herr kommt, der Herr kommt gewaltig, unser Herr kommt und schweigt nicht, dann ist das eine Bewegung, etwas, was im Gange ist. So haben es manche übrigens auch übersetzt. Und ich habe nachgeguckt im Neuen Testament, im Griechischen, dieses zum Beispiel das Licht, das in diese Welt kommt, Johannes 1, das alle Menschen erleuchtet, da heißt es, kommend in diese Welt. Das Partizip drückt etwas aus, was im Gange ist. Das ist nicht irgendwas in der Zukunft, das ist nicht irgendetwas, was abgeschlossen ist, sondern das ist etwas, was im Gange ist. Das Licht, das in diese Welt kommt, das ist unterwegs. Unser Gott ist unterwegs. Und er ist nicht unterwegs, um die Welt klein zu machen, sondern ist die Welt unterwegs, um das, was diese Welt klein macht, im Endeffekt zu beseitigen. Dazu hat er sich am Anfang erst einmal Israel erwählt, damit die was von Gottes Gnade kapieren. Hat nicht so ganz hingehauen. Dann kommt Weihnachten. Jesus ist gekommen, um dieser Welt diese Liebe Gottes zu erklären. Und dann ist er wiedergekommen im Heiligen Geist zu Pfingsten. Und das die Bewegung des Heiligen Geistes ist immer noch da, Gott sei Dank, unter uns auch. Und die Engländer haben da so einen schönen Ausdruck dafür, God is on the move. Er ist in Bewegung. Er kommt, er ist da, aber er ist auch in Bewegung. Es ist noch nicht abgeschlossen. Und dann schließlich heißt es eben im Neuen Testament immer, wir warten auf die, und jetzt kommt nicht das Wort Ankunft, sondern die Erscheinung unseres Heilands, Jesus Christus. Das Alttestament, nein, das Neutestamentliche, sprich also urchristliche Feiern zum Thema Weihnachten und so weiter, kannte schon die Adventssonntage, aber die waren nicht auf das Weihnachtsfest bezogen. Nichts mit Kerzenduft und Lebkuchen und Lichter, sonst was, Lichterglanz und Weihnachtsduft, sondern bezieht sich eigentlich auf das Epiphaniasfest. Deswegen gab es ursprünglich auch nicht nur 4, sondern 6 Adventssonntage. Und in der Ostkirche wird es sogar schon mit Martini, also dem Martinsfest am 11. November begonnen. Da wären es noch ein paar mehr Sonntage. Und interessante Rechnung, dadurch werden so viele, die haben dann die Sonntage, Samstage ausgenommen und die 5 Wochentage sind Fastentage. 5 Fastentage mal 8 Wochen gibt auch wieder die 40 Tage Fasten, so wie sie vor Ostern in der Passionszeit üblich waren. Die 40 Tage, die immer wieder auch in der Bibel vorkommen. 40 Tage hat Jesus gefastet in der Wüste, bevor er seinen Dienst begonnen hat. 40 Tage waren es zwischen Ostern und Himmelfahrt, ja. Also diese 40, die kommt da immer wieder vor. Insofern haben die alten Kirchenväter da sehr viel reingestopft von der biblischen Weisheit auch. Da hat Gott wohl was vor mit diesen 40, ne? Mit den 6 Wochen, sei es drum. Also das war eigentlich Advent und die Perspektive ist Epiphanias, nicht Weihnachten. Das erste Weihnachtsfest, was überhaupt dokumentiert ist, ist 300 und in Rom. Also Jahrhunderte haben sie überhaupt Weihnachten nicht gefeiert, dass Jesus geboren wurde. Ja gut, das ist, kommt schon auch, dass er in diese Welt gekommen ist, aber das war nicht extra ein Fest, sondern das, was für die Urchristenheit wichtig war, war, dieser Heiland ist nicht nur für die Juden gekommen, sondern für die ganze Welt. Er ist erschienen der Welt. Ein wunderbarer Text im Timotheusbrief, den habe ich jetzt nicht vorher vorbereitet. Er ist erschienen der Welt. Da muss ich drücken, nochmal gucken. Also jedenfalls, es geht darum, dass Gott den Rahmen vergrößert hat, dass seine Gnade nicht nur für das eine Volk, das sollte vorher zwar exemplarisch das darstellen, aber er hat den Rahmen sehr viel größer gedacht. Timotheus 3, Vers 16. Groß ist das göttliche Geheimnis. Er ist offenbart im Fleisch, da haben wir Weihnachten, ne? Gerechtfertigt im Geist, das ist die Auferstehung. Erschienen den Engeln, warum das, weiß ich jetzt nicht genau. Gepredigt den Heiden, geglaubt von der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Das ist Epiphanias. Dass es die ersten Nichtjuden waren, die dieses Heil in Christus gesehen haben, das waren die Weisen aus dem Morgenland. Und deswegen ist Epiphanias auch das Fest der sogenannten Heiligen Drei Könige geworden, die weder wahrscheinlich, ob sie heilig waren, wissen wir nicht, ob das am Ende noch mehr geworden ist als nur dieser Besuch bei Jesus. Auf jeden Fall, ob es 3 waren und ob es Könige waren, das ist mehr als fraglich. Das 3 ist wahrscheinlich entstanden, weil 3 Arten von Geschenken genannt werden, sei es drum. Also jedenfalls, die haben aus Babylon kommend, aus dem Osten, die haben schon was verstanden durch die göttlichen Zeichen, die sie verstanden haben. Hier ist der Erretter für Israel gekommen, der König Israels, der Zukünftige, der alles wieder in Ordnung bringt. Deswegen also Heilige Drei Könige und Epiphanias. Aber das Epiphaniasfest ist eigentlich das, was die Urchristen wichtig fanden, dass nämlich das Heil, was Gott geschaffen hat, was in Jesus konkret geworden ist, Satan ist besiegt, wir haben ewiges Leben als Zusage Gottes, das ist für alle Menschen, die daran glauben. Gott ist erschienen für alle Menschen. Nicht, dass alle Menschen mitgehen, das ist eine andere Frage. Das ist unser freier Wille, haben wir vorhin schon gesagt. Aber es ist für alle da. Es ist nicht nur mehr das Heil für die Juden oder für die Israeliten des Volkes Gottes. Jetzt haben wir Jahrtausende, 2000 Jahre hinter uns. Und es ist mehr und mehr das, was schon der Petrus geschrieben hat, im zweiten Petrusbrief. Sie sagen, wo ist er nun? Die Jahre gehen hin und es passiert nichts. Es ist genauso, wie es immer schon war. 2000 Jahre ist Jesus noch nicht wiedergekommen. Und, worauf sollen wir warten? Er sagt, es ist doof. Jesus, Gott ist gnädig. Gott wartet darauf, dass die anderen auch noch kommen. Aber unser Gott kommt. Er schweigt nicht. Auch wenn die Menschen sagen, Gott schweigt und kommt nicht. Das ist das, was die meisten Menschen von Gott denken. Und die Religionen, die machen es genau andersrum. Die sagen, wir müssen unsere Straße bauen, um irgendwie zu einem Gott zu kommen, wie dieser Gott auch immer aussieht. Aber dieser Gott normalerweise ist ein schweigender Gott. Allah. Der sagt nichts. Der ist irgendwo hinter den Wolken. Der Gabriel soll angeblich was gesagt haben. Und das ist es dann. Man weiß nie, wie man bei ihm ankommt. Das ist typisch für den Islam. Ne? Und jetzt ist das, was ich in letzter Zeit unglaublich spannend finde. Davon möchte ich euch etwas mitgeben. Wenn ihr in YouTube mal nachguckt, findet ihr eine Fortsetzung dessen. Vor ein paar Jahren ist ein Buch erschienen, das ging hier bei uns, glaube ich, auch um Träume und Visionen. Wer hat es gelesen? Eins, so, das sind noch nicht viele. Berichte, also das wurde rausgegeben von Open Doors, die sich ja unter den verfolgten Christen in den Ländern, wo man nicht Christ sein darf, kümmern. Und die haben Lebenszeugnisse zusammengestellt, wie Jesus sich selbst offenbart in muslimischen Ländern. Interessanterweise wird er häufig als der weiße Mann, den sie sehen. Sie wissen manchmal noch nicht mal, was es sich da handelt. Aber der kommt Nacht für Nacht im Traum zu ihnen. Nun ist es so, ja, der Islam ist ja selber angeblich eben auch durch Visionen in die Welt gekommen. Deswegen sind die Moslems meistens für Visionen und Träume offen. Im Gegensatz zu uns, die wir von Goethe geprägt sagen, Träume sind Schall und Rauch. Also die Träume bei den Moslems, die bewirken meistens was. Aber die erste Zeit mindestens wussten sie meistens noch nicht so richtig, was das soll. Und dann haben sie irgendwann sich auf die Suche gemacht und gefragt. Die Berichte in diesem Buch sind irre. Jetzt kommt was Interessantes. Als damals so viele Leute, das habe ich jetzt neulich in einem Interview mit einem der Autoren von diesem Buch gelernt. Nachdem so viele Berichte zusammengelaufen waren, dass die Leute immer wieder diesen weißen Mann, die Lichtgestalt also, ne, in ihren Träumen gesehen haben, haben Christen in Ägypten, in Kairo, es fertiggebracht, ein Plakat in den öffentlichen Verkehrsbetrieben aufzuhängen, in den Bussen und was weiß ich, Straßenbahnen. Wenn Sie den Mann in Weiß gesehen haben, dann melden Sie sich unter dieser und jener Telefonnummer. Das war eine ausländische Nummer, damit man also nicht gleich die Sache zurückverfolgen kann in Kairo. Aber es ging also über Kanada, USA zurück nach Ägypten. Und es haben sich etliche Leute gemeldet. Dann wurden dieses Plakat früher oder später, haben es natürlich die Behörden entdeckt, was sie da gemacht haben, was sie da zugestimmt haben. Dann wurde dieses Dings wieder entfernt. Dann haben sie überlegt, ja, was machen wir dann? Und haben eine Internetseite aufgebaut. Und haben gesagt, naja, also ein paar haben sich hier gemeldet. Wenn sich 200 melden, dann ist es die Sache schon mal wert. Die haben 750.000 Zuschriften auf diese Internetseite gekriegt. Leute, die diesen Mann in Weiß gesehen haben und mehr wissen wollten. Stellt euch mal vor. 750.000 Zuschriften. Und wie viele haben es noch gesehen, die vielleicht die nicht geschrieben haben? Sie haben mit Hunderttausenden insgesamt in den ganzen muslimischen Ländern schon gebetet, die Jesus angenommen haben. Und dann sagt er etwas wirklich Beeindruckendes. Darunter sind also auch Imame und Koranlehrer. Und dann sagen sie immer wieder, ihr wisst, wenn ihr euch zu Jesus bekennt, das ist Apostasie bei den Koran, beim Islam, die Leute, eure Familie, eure Freundschaft, wer auch immer zu euch gehalten hat, die werden euch stehen lassen, die werden sich abwenden von euch. Seid ihr bereit dazu? Und dann sagen die, ja, dieser Jesus ist es wert. Und dann fragt er, und wenn ihr wisst, die Scharia sagt, wer vom Islam sich abwendet, der ist des Todes schuldig. Seid ihr bereit, dafür Jesus zu sterben? Und sagen, ja. Sagt er, dann ist für mich die Bekehrung glaubwürdig. Sagt, stellt euch mal vor, wir würden das im Alpha-Kurs fragen am Ende. Bist du bereit, für Jesus alleine zu sein? Bist du bereit, für Jesus zu sterben? Ich glaube, da hätten wir nicht mehr viele Interessenten am Ende. Aber da bekehren sie sich zu Hunderten, zu Tausenden. Bleiben in der Versenkung sozusagen, in Hauskirchen, die sich mal hier und mal dort treffen. Aber sie sagen, die Kirche, die Christen, das ist ja keine Kirche, in dem Sinne, die Hauskirchen, im Iran sind die am schnellsten wachsende Kirche der Welt. Man fragt sich nur, wie die Ayatollah-System immer noch aufrechterhalten. Unser Gott kommt. Jesus ist unterwegs. Jesus offenbart sich denen, wie es im Jesaja 65 heißt, ich ließ mich finden von denen, die nicht nach mir suchten. Jesaja 65, Vers 1 und 2. Gott ist unterwegs und, Frage, sind wir dabei? Oder sind wir mit Kerzenduft und Weihnachtsplätzchen und Weihnachtsgeschenken so beschäftigt, dass wir auf diesen Gott gar nicht mehr gucken? Weihnachten, gut, ist wichtig. Ohne das wäre Jesus nicht in die Welt gekommen. Aber das ist nicht die Hauptsache. Er ist in die Welt gekommen, um zu sterben. Nicht, um ein gutes Leben zu haben. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um mein Leben für die Welt zu geben. Und das ist ganz was anderes als Kerzenduft. Und Epiphanias ist nichts mit heiligen drei Königen und Glöckchen mit Kindern an der Tür. Sondern Epiphanias sagt, Gottes Heil ist für die ganze Welt da. Und wir sind diejenigen, die berufen sind, dieses Heil für die ganze Welt zu verkündigen. Müssen wir wirklich warten darauf, dass Jesus den Leuten im Traum erscheint? Wir haben den Auftrag seit 2000 Jahren und wir haben bei uns keine Einschränkungen. Ich fasse mich an meine eigene Nase. Ich habe oft nicht den Mut. Man denkt doch, was denken die Leute dann von mir? Wo sind wir hingekommen in unserem christlichen Abendland, im Land der Reformation, dass wir uns nicht mehr trauen, über unseren Glauben an Jesus öffentlich zu unseren Nachbarn zu reden? Ist so. Aber das ist nicht Weihnachten, das ist nicht Advent. Advent heißt, unser Gott kommt. Und zwar, er kommt zu uns, nicht wir müssen zu ihm kommen. Er kommt zu uns, damit wir in seiner Gemeinschaft leben können. Und wenn er wiederkommt, dann wird er uns allerdings zu sich nehmen. Das ist wieder dieses Bild, er nimmt seine Herde auf, er führt sie, er fasst sie zusammen, er sorgt für sie. Er ist es, der das ganze Gute wirkt. Alles Gute kommt von oben, sagen wir. Das ist wahr. Von uns aus kommt nichts Gutes. Wir schaffen auch nichts Vernünftiges. Und wenn ich diese lange Straße da angucke, dann mit dem Auto kommt man dahin, aber zu Fuß dauert das ewig. Aber wenn Gott kommt, wenn wir diese Straße gebaut haben, dass Gott kommt, dann ist alles möglich. Unser Gott kommt mit Kraft. Man kann auch sagen, das ist Pfingsten, das ist auch Himmelfahrt. Ich hatte ein sehr schönes Cartoon kürzlich zugeschickt bekommen, hätte ich euch gerne zeigen wollen, ist aber technisch irgendwie nicht geklappt. Auf Spanisch, unten ein Mannequin, was da kniet, mit einem Herzchen in der Hand und Jesus in der Wolke, auch mit dem Herzchen in der Hand und dazwischen fliegt ein Herzchen runter. Bis wir uns wiedersehen. Das Bild, denke ich, könnt ihr versuchen mitzunehmen. Bis wir uns wiedersehen. Jesus ist nicht sichtbar für uns, aber er ist da. Und trotzdem ist er unterwegs. Das sind diese verschiedenen Phasen des Kommens. Unser Gott kommt. Und er wird diese Welt vollenden. Das ist unsere Hoffnung. Wir sind bei dem Thema Hoffnung von Michael eben gerade. Das ist unsere feste Zuversicht, die Zusage, unser Gott hält sein Wort. Er kommt gewaltig mit Kraft. Und dann wird's gut werden. Und daraufhin sollten wir uns innerlich auch einstellen und nicht im Klein-Klein uns verlieren. Und dann ist er plötzlich wie ein Dieb in der Nacht da und wir sind nicht darauf vorbereitet. Okay, ein gesegnetes Adventsfest, nicht Weihnachtsfest.